Wir schauen uns heute ein Thema an, das sehr, ich sag mal, grundlegend ist, aber über das meiner Erfahrung nach zumindest nicht so oft gesprochen wird. Es wird oft vorausgesetzt, manchmal auch irgendwie mit so einem Halbsatz in der Predigt erwähnt, aber eben nicht drauf eingegangen, nicht richtig erklärt. Und dabei gäbe es ohne dieses Thema, um das es heute gehen soll, eigentlich gar nichts von all dem Guten, worüber wir uns als Nachfolger Jesu freuen. Tommy hat uns gerade den Predigttext vorgelesen. Vielleicht dachtet ihr, das könnte es sein oder wäre doch schön, darüber mehr zu hören. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Vielleicht habt ihr aber in jüngerer Vergangenheit auch gerade den Epheserbrief gelesen. Dann seid ihr auch über diese ersten Verse aus dem Brief gestolpert und vielleicht ging es euch dann sogar wie mir. Denn wenn ich diese einleitenden Verse lese, gerade bei Paulus, da bin ich ehrlich, da geht's mir dann schnell so, okay, habe ich gelesen, weiter geht's. Nicht, weil es irgendwie unverständlich ist oder unbedeutend, nee, eigentlich im Gegenteil. Gerade in den ersten Versen seiner Briefe benutzt Paulus immer sehr bedeutungsschwere Worte und sehr wichtige Gedanken, die für den Verlauf des Briefes noch zum Tragen kommen. Aber es fühlt sich irgendwie so an, als ob diese ersten Verse, die Gedanken, die da drin vorkommen, nichts mit meinem Alltag zu tun haben. Da steht dann sowas wie, erlöst durch sein Blut. Amen, denke ich dann innerlich. Oder dazu erwählt, heilig und fehlerlos zu sein. Ja, habe ich schon mal gehört. Oder Vergebung unserer Verfehlungen. Danke. Aber ich habe das dann so gelesen und denke, okay, was kommt jetzt? Ich will irgendwie etwas Handfesteres haben. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass Apostel Paulus, der diesen Brief ja geschrieben hat, nicht mit dieser Intention die ersten Verse geschrieben hat, dass seine Leser, wir heute, schnell darüber hinweggehen sollen. Nein, gerade die ersten Worte bei einer Mail oder wenn man sich mal Mühe macht bei einer WhatsApp, da sind die ersten Worte ja mit Bedacht gewählt. Man überlegt, wie fängt man an, weil man ja weiß, wo man hin möchte. Und darum schauen wir jetzt nochmal in diese ersten Verse aus dem Epheserbrief rein. Und vielleicht entdecken wir dann doch noch etwas für unseren Alltag, so ging es mir dann zumindest. Schauen wir also nochmal auf Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Paulus stimmt hier ein Loblied an, ein Loblied auf Gott, weil er uns gesegnet hat, weil er uns mit der Fülle des geistlichen Segens gesegnet hat. In anderen Übersetzungen heißt es auch mit allen geistlichen Segnungen, also total umfassend. Alles, was wir uns so an geistlichen Geschenken vorstellen können, mit all dem hat Gott uns beschenkt. Woran denkst du, wenn du das hörst? Geistliche Geschenke. Ihr könnt es gerne mal reinrufen, wenn euch gerade was eingefallen ist. Glaube, Frieden, Charaktereigenschaften, so eine Mischung aus geistlich und persönlich, ja. Gottes Güte, das habe ich nicht verstanden. Zuversicht. Also da fällt uns eine ganze Menge ein, wenn wir geistliche Geschenke hören. Ich habe als erstes, weil es auch im Text kam, wahrscheinlich an Vergebung gedacht oder Rechtfertigung, ewiges Leben. So hat jeder von uns Assoziationen mit geistlichen Geschenken. Schauen wir mal, woran Paulus denkt, wenn er das hier aufschreibt und welche geistlichen Geschenke er jetzt als nächstes anspricht. In Vers 4 geht es weiter und heißt es, denn schon bevor er, also Gott, schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt, als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Diesen Epheserbrief hat Paulus natürlich an die Christen in Ephesus geschrieben, also an Menschen, die schon an Gott glauben, die Jesus nachfolgen. Und wenn du dann quasi sagst, ich gehöre auch dazu, ich glaube an Gott, ich folge Jesus nach, dann spricht er hier auch Wahrheiten über dich aus. Und hier heißt es, dass Gott uns vor Augen gehabt hat, bevor er überhaupt das Universum ins Dasein gerufen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Bevor irgendetwas da war, was wir uns überhaupt vorstellen können, hat Gott sich dich schon vorgestellt. Schon gewusst, wer du bist, wie du bist. Er denkt also schon eine ganze Weile an dich und über dich nach. Und dann geht's weiter. Alle, die Jesus nachfolgen, die hat er dazu bestimmt, heilig und fehlerlos zu sein. Jetzt ändert sich vielleicht so ein bisschen die innere Stimmung. Wenn man hört, Gott denkt schon eine Ewigkeit über mich nach, das tut gut. Aber er hat mich dazu bestimmt, heilig und fehlerlos zu sein. Hat er sich vielleicht den Falschen ausgesucht? Ich bin das nicht und ich werde das auch nie sein. Das sind Gedanken, die dann bei mir schnell hochkommen. Wenn es dir ähnlich geht, gibt es nur eins, was wir tun können: weiterlesen. Das hilft meistens. Paulus konkretisiert nämlich im nächsten Vers, was er damit meint. Also schauen wir in Vers 5 rein. Von allem Anfang an, also er spricht immer noch über den Anfang, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Also der Gedanke aus Vers 4, dass wir heilig und fehlerlos sein sollen, geht für Paulus Hand in Hand mit dem Gedanken, dass Gott uns zu seinen Söhnen und Töchtern machen möchte. Wir dürfen also das eine nicht ohne das andere denken oder lesen oder auch auf uns selbst übertragen. Manchmal denken wir ja, ich mache so viele Fehler oder schon wieder habe ich dasselbe falsch gemacht. Oder wir lesen, dass wir heilig sein sollen und allein dieser Anspruch, der zieht uns schon runter und macht unser Alltag schwer. Damit sind wir bei dem Thema angekommen, um das es heute gehen soll. Es steckt im Deutschen in diesen drei Worten drin, Söhne und Töchter, dass wir zu Söhnen und Töchter werden sollen. Im Griechischen, die Sprache, die Paulus verwendet hat, als er den Brief geschrieben hat, im Griechischen ist das nur ein Wort. Und übersetzt würde das heißen Adoption oder ältere Übersetzungen schreiben auch Sohnschaft. Und darum soll es heute gehen, um die Adoption, um deine und meine Adoption. Ich weiß nicht, wie viel du schon darüber nachgedacht hast oder wie oft du schon eine Predigt darüber gehört hast, aber heute kommt auf jeden Fall eine weitere dazu. Dieser Ausdruck, hyousousia heißt es im Griechischen, dieser Ausdruck kommt nicht oft vor. Dennoch kannten ihn die Leute, die den Brief gelesen haben, denn es war damals sowas wie der Terminus technicus für Adoption. Also wenn jemand das gehört hat, war ihnen klar, wovon Paulus hier spricht. Und wir heute, wenn wir Adoption hören, denken natürlich an das Konzept, wie wir es heute kennen, und das ist uns ja relativ gut bekannt, zumindest vom Hörensagen. Damals funktionierte das Ganze aber etwas anders. Nicht grundsätzlich anders, aber doch schon etwas anders. Die meisten Menschen, die damals kinderlos waren, die haben überhaupt nicht über Adoption nachgedacht. Das war für sie irrelevant. Ich sage euch auch gleich, warum. Denn Adoption kam eher für Menschen in Frage, die gut betucht waren, die wohlhabend waren, die reich waren und die über Besitz verfügt haben, den sie gerne an ihnen nahestehenden Menschen weitergeben wollten. Aber was besonders daran ist, diese reichen Leute, die brauchten ja keine Altersvorsorge. Für die ärmere Bevölkerung damals waren die Kinder ja ihre Altersvorsorge. Wenn sie nicht mehr arbeiten konnten, haben sie sie versorgt und sich um sie gekümmert. Die Reichen brauchten sowas ja nicht in erster Linie, aber sie wollten einen Erben haben. Und sie wollten jemanden haben, der ihren Namen weiterträgt. Das war für die Menschen damals, gerade für die Reichen und Angesehenen, ein sehr wichtiges Anliegen. Ja, sie wollten, dass ihr Besitz auch in der Familie bleibt, aber fast noch wichtiger war ihnen, dass ihr eigener Name nicht ausstirbt, sondern in die nächste Generation weitergegeben wird. Und damit sind wir jetzt bei einer, ich sag mal, Besonderheit, wo ich sagen würde, gerade deswegen macht es eigentlich nötig, dass wir an dieser Stelle nicht von Söhnen und Töchtern sprechen, sondern von einem Sohn. Das ist keine Diskriminierung, sondern liegt im Grunde in der Metapher, die Paulus hier verwendet. In der Antike konnten Frauen auch das Erbe antreten. War selten, weil in der Regel ja auch Jungs da waren, Söhne, die das dann getan haben damals. Aber wenn ein Ehepaar nur eine Tochter hatte, dann konnte auch die Frau, also die Tochter, als Erbin benannt werden und alles übernehmen. Was die Tochter aber nicht konnte, und das macht es besonders, die Tochter konnte den Namen, den Familiennamen nicht weitergeben. Denn wenn sie dann geheiratet hat und Kinder bekam, dann bekamen diese Kinder natürlich den Namen des Vaters. Das war gang und gäbe, es war undenkbar, dass es irgendwie anders laufen könnte zu der damaligen Zeit. Also konnte eine Frau zwar den Besitz erben, aber den Namen, ihren Namen nicht weitergeben. Und aus diesem Grund wurden in der Antike fast nur Jungs oder häufig auch Männer, also Erwachsene, adoptiert. Und nur ganz selten Frauen. Dieser Sohn wurde dann mit dem ganzen Besitz des Vaters beschenkt. Er ist quasi als Alleinerbe eingesetzt worden und er bekam auch genauso den Namen, den er dann auch an seine Nachfahren weitergeben würde. So war er dann ab dem Moment der Adoption dazu in der Lage, quasi im Namen des Vaters aufzutreten, Geschäfte abzuschließen im Namen des Vaters, Entscheidungen zu treffen, die das Ganze betreffen, wie wenn das sein Vater getan hätte, all diese Sachen. Und somit wurde dann quasi über Nacht mit der Adoption ein Mann, der bis dahin in der Regel namenlos war und meistens auch mittellos, ein sehr wichtiger und einflussreicher Bestandteil der Gesellschaft. Einfach nur durch die Adoption. Und diese Metapher, die greift Paulus jetzt auf und überträgt sie auf alle Nachfolger, also auch auf Männer und Frauen. Aber es ist diese Metapher des Sohnes, der eingesetzt wird als Alleinerbe. Somit sind wir quasi, die wir zu Jesus gehören, egal ob männlich oder weiblich, als diese Alleinerben Gottes eingesetzt. Er adoptiert uns in seine Familie hinein und macht uns damit zu Erben und auch zu Namensträgern. Es geht hier also nicht, und das ist wichtig, es geht hier nicht um eine Veränderung unserer Person oder unserer Persönlichkeit, unserer Charaktereigenschaften, was auch immer. Es geht nicht um eine Veränderung unserer Person, sondern um eine Veränderung unseres Status. Unser Status wird durch die Adoption verändert. Wir bekommen den Status eines Alleinerben, der mit allen Rechten und mit der ganzen Vollmacht des Vaters ausgestattet ist. So, und wenn wir jetzt diese Brille aufgesetzt haben, diese Metapher vor Augen haben, dann können wir wieder zurückgehen zu dem Gedanken fehlerlos und heilig. Denn wir haben gerade gesehen, dass durch diese Metapher, dass Paulus uns gezeigt hat, dass der Status des Vaters auf das Kind übergeht. Gott, der Vater und sein vollkommener Sohn, Jesus Christus, sie allein sind heilig und fehlerlos. Aber dadurch, dass wir, die wir an Jesus glauben, in die Familie hinein adoptiert werden, bekommen wir denselben Status wie der Vater. Wir sind heilig und fehlerlos. Es geht hier nicht um ein Heiligwerden, sondern um ein Sein. Durch die Adoption sind wir heilig und fehlerlos. So wie wenn ein Kind zum Beispiel in eine adelige Familie hinein adoptiert wird, muss es ja nicht erst adelig werden, sondern durch die Adoption ist es jetzt Teil der Familie und ab dem Moment schon adelig. Und genauso gilt das auch für uns. Darum spricht Paulus auch immer am Anfang der Briefe seine Leser als Heilige an. Nicht, weil sie es von Natur aus sind, sondern weil sie Kinder Gottes sind und darum seinen Status haben, heilig und fehlerlos. Was bedeutet das jetzt für uns? Warum habe ich am Anfang gesagt, dass dieses Thema grundlegend und zentral ist? Hört sich ja irgendwie erstmal ein bisschen theoretisch an oder oft gehört, aber naja, ist halt so. Je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr bin ich zu dem Punkt gekommen, dass die Adoption eigentlich der Höhepunkt des Rettungsplanes Gottes ist. Ist der Höhepunkt seines Rettungsplans. Unsere Adoption ist quasi die Krönung des ganzen Planes. Und ohne diese Adoption in Gottes Familie hinein wäre alles andere, all diese Geschenke, die wir gerade kurz aufgezählt haben und an die du vielleicht gedacht hast, wären all diese Geschenke unvollständig. Nehmen wir zum Beispiel mal, ich hatte gesagt, die Vergebung. Wenn Gott mir nur alle meine Sünden vergibt, dann bin ich ja immer noch irgendwie ein Stück weit auf mich gestellt und allein. Oder wenn Gott mir auch die Strafe erlässt, die mir eigentlich blühen würde, dann bin ich jetzt zwar straffrei, aber immer noch allein, immer noch ohne Zuhause. Und selbst wenn Gott mir das ewige Leben schenkt, warum auch immer er das tun sollte, ich aber nicht sein Kind bin, was bringt mir diese Ewigkeit, wenn ich sie nicht an seiner Seite verleben kann? Dadurch, dass Gott alle Gläubigen in seine Familie hinein adoptiert hat, setzt er all diesen Geschenken der Vergebung, der Straffreiheit, dem ewigen Leben eigentlich erst die Krone auf. Dadurch bekommt das alles seinen Sinn. Dafür hat er uns die Schuld vergeben. Dafür hat er all die Strafe auf sich genommen. Und dafür gibt er auch uns das ewige Leben, damit wir es mit ihm an seiner Seite genießen dürfen. Wir können also die Adoption als das höchste Gut, sage ich mal, der Rettung ansehen. Jesus hat sich kreuzigen lassen, damit wir in Gottes Familie hineingeboren werden können. Ja, natürlich ist er auch gestorben, um unsere Sünden zu vergeben und so weiter. Das ist natürlich auch wahr. Aber Gott hat uns schon vor der Erschaffung, wie wir es gerade gelesen haben, vor der Erschaffung des Universums dazu bestimmt, dass wir seine Söhne und Töchter werden. Damit hat es angefangen. Das stand am Anfang und darum hat er all das gemacht. Man kann also sagen, dass unsere Adoption eigentlich das Ziel der ganzen Schöpfung ist. Stellen wir uns mal, um das vielleicht ein bisschen mehr zu verstehen oder es setzen zu lassen, stellen wir uns mal einen Richter vor bei Gericht, der einen Straftäter verurteilen muss. Zu Recht natürlich. Jetzt wäre es schon etwas außergewöhnlich, wenn der Richter jetzt einfach sagt, okay, ich erlasse dir deine Strafe, du bist frei, kannst gehen. Das wäre schon mal sehr ungewöhnlich. Es wäre noch viel krasser, wenn der Richter sagen würde, okay, ich erlasse dir deine Strafe und ich gebe dir einen prestigeträchtigen Job, der gut bezahlt wird, hier bei mir an meinem Richterstuhl. Das wäre auch schon ziemlich verrückt, vielleicht auch schon filmreif, aber irgendwie schon noch vorstellbar. Wenn der Richter all das machen würde, was ich gerade schon gesagt habe, aber dann noch dazu sagt, du bist jetzt mein Kind. Ich adoptiere dich in meine Familie hinein. Du bekommst einen Platz in meinem Haus. Du darfst an meinem Tisch sitzen. All das, was meines, ist dein. Das ist unglaublich. Das ist noch nie passiert. Das würde auch nie passieren. Es kommt niemals vor. Außer bei Gott. Gott hat genau das getan, als er uns in seine Familie hinein adoptiert hat und uns zu seinen Kindern macht. Und die letzte Frage für heute, macht sich das dann irgendwie im Alltag bemerkbar? ist es ein Unterschied, ob ich mir bewusst bin, dass ich ein Kind Gottes bin? Lebe ich dann vielleicht anders als ohne dieses Bewusstsein? Wenn wir mal viele Jahrhunderte zurückgehen können in die Antike und ein so ein reiches Anwesen, wo so eine Adoption passiert ist, begutachten könnten, dann würden wir dort über den Hof gehen und ganz, ganz viele verschiedene Menschen sehen. Da sind natürlich sehr viele Sklaven, bezahlte Mitarbeiter, viele andere Helfer, die irgendwie dazugehören. Aber dann ist er auch, wie gesagt, dieser adoptierte Sohn. Und rein äußerlich betrachtet, wenn wir das einfach alles so scannen und beobachten, würden sie sich in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich ähnlich sein. Von dem, was sie anhaben, vielleicht sogar ein Stück weit von den Tätigkeiten, die sie tun und der Sohn dann auch mit anpackt. Aber innerlich, innen drin, in diesen Menschen, wäre es ganz, ganz anders. Der Sohn im Vergleich zu allen anderen, das ist grundverschieden. Paulus selbst bringt diese innere Dynamik eines Sohnes, eines Kindes Gottes in Römer 8, Vers 15 zum Ausdruck. Da heißt es, denn der Geist, den ihr empfangen habt, also jeder, der Jesus nachfolgt, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn, durch den Geist, rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, also lieber Vater, diese kindliche Ansprache des liebevollen Vaters. Diener und Sklaven, so wie Paulus es hier sagt, sind innerlich geprägt von Unsicherheit und vor allem von Angst. Kinder Gottes dagegen, die gehören ja zu Gott, zum Hausherrn, wenn wir dieses Bild weiter aufgreifen. Sie leben in einer Welt, in einem Zuhause, wo ihr Vater das Sagen hat. Sklaven leben immer mit der Angst, nicht zu genügen, bestraft zu werden oder vielleicht sogar verkauft oder rausgeworfen zu werden, denn sie gehören ja eben nicht zur Familie. Als Kinder Gottes basiert unsere Beziehung zu ihm auf Freiheit, vor allem auf Liebe und auf Wohlwollen. Egal was wir tun, wir bleiben seine Kinder. Daran ändert sich nie etwas. Bist du Sklave oder Sohn? Sklaven brauchen es, gesehen zu werden. Sie wollen Anerkennung bekommen, wenn sie etwas gut gemacht haben. Aber die andere Seite der Medaille ist auch, wenn sie mal etwas nicht gut gemacht haben, wenn sie nicht performen, dann fühlen sie sich schlecht und sind unsicher. Denn dann ist ja sofort die Frage da, was bedeutet das für mich, für meine Zukunft? Welche Konsequenz muss ich jetzt vielleicht fürchten? Aber Söhne Gottes sind in dieser Hinsicht emotional stabil. Sie haben nicht dieses Auf und Ab. Warum nicht? Denn ein Kind Gottes weiß, dass der Vater es liebt, unabhängig davon, ob es gerade etwas gut oder schlecht gemacht hat. Denn die eigene Leistung ist ja nicht der Grund dafür, dass mein Vater mich liebt. Er liebt mich, weil ich sein Kind bin. Wenn ich etwas tue, was meinen Vater erfreut, dann erfreut mich das auch. Aber es ändert nichts an meinem Status, an der Beziehung, die ich zu meinem Vater habe. Und wenn es mal nicht gut läuft, hat ein Sohn keine Angst. Denn er weiß, bei meinem Papa bin ich immer willkommen. Ich darf immer zu ihm kommen, ganz egal, was ich getan habe. Und mein Platz in diesem Haus, an seinem Tisch, kann mir niemand nehmen. Ist unabhängig von meiner Leistung. Darum nochmal die Frage, in welcher Beziehung stehst du zu Gott? Als ein Sklave oder als sein Kind? Eine weitere Konsequenz daraus, dass wir zu Söhnen und Töchtern Gottes adoptiert sind, ist, dass wir uns nicht mehr mit anderen vergleichen müssen. Sklaven wollen sich gerne beweisen. Sie wollen andere übertrumpfen. Sie wollen gesehen werden. Dafür machen sie dann auch, wenn es nötig ist, andere schlecht. Lästern und versuchen, wo es nur geht, eigenen Profit rauszuschlagen. Und sie fühlen sich besser, wenn sie andere schlecht machen, denn für sie ist es ja wichtig, dass sie sich sagen können, ich bin wertvoller als der oder die andere. Also wenn du andere ständig kritisierst, wenn du Menschen schnell verurteilst, wenn du lästerst, andere mal schnell abstempelst, dann ist das eine Sklavenmentalität. Ein Kind Gottes verhält sich anderen Menschen gegenüber total anders. Sie sind echte Ermutiger. Sie sind Unterstützer. Sie hören Menschen zu, bestätigen sie. Sie lästern nicht über andere, sondern sind gut darin, Komplimente zu machen und Stärken hervorzuheben, eben zu ermutigen. Denn ein Kind Gottes weiß, dass es geliebt ist und dass die eigene Leistung oder die Leistung von anderen nichts daran ändern wird. Darum haben Kinder Gottes auch kein Problem damit, wenn andere etwas besser können als sie selbst. Es ändert ja nichts an meiner Beziehung zu meinem Vater. Und ein letzter Unterschied im Alltag eines Kindes Gottes ist, dass Kinder Gottes mit Fehlern und mit Kritik umgehen können. Es gibt natürlich noch mehr Unterschiede, aber das ist das Letzte, worauf ich noch eingehen möchte. Kinder Gottes versuchen, ihre Fehler nicht schön zu reden. Vielleicht ist der Reflex im ersten Moment da, aber sie haben es nicht nötig. Sie rechtfertigen sich nicht, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Sie hören sich Kritik an, um für die Zukunft zu lernen. Und sie bitten gerne um Entschuldigung, weil sie wissen, dass ihnen selbst ja viel, viel mehr vergeben wurde als das, was gerade auf dem Tisch liegt. Sklaven sind in der Hinsicht anders. Sie können eigenes Fehlverhalten nur ganz, ganz schlecht zugeben. Und sie wollen sich erst recht nicht entschuldigen. Denn sie können nicht zugeben, dass sie selbst oder das, was sie getan haben, nicht ausreichen könnte. Denn sie fürchten die Konsequenz, wenn sie Ansprüchen nicht genügen. Vielleicht denkst du gerade, ich bin zwar ein Kind Gottes, aber diese Beschreibung, die war gerade nicht so lupenrein auf mich zugeschnitten. Irgendwie ist etwas von beidem bei mir da. Dann herzlich willkommen im Club. Ich glaube, das ging den allermeisten hier gerade so. Denn in uns oder an uns wirken eigentlich zwei Kräfte. Oder wir könnten auch sagen, zwei Familien. Da ist auf der einen Seite der Heilige Geist, wie Paulus in Römer beschreibt, der Heilige Geist, der uns sagt, wir gehören zu Gottes Familie. Wir sind seine Kinder, der uns all das Gute geben möchte, all diese Geschenke, diese geistlichen Segnungen. Aber auf der anderen Seite ist da auch noch unsere alte Familie, unsere Gene, die noch in uns drinstecken, die auch Anspruch auf uns erheben und uns wieder zurückhaben möchten. Und da hinkt das Beispiel der Adoption ein Stück weit, denn in der realen Adoption ist es ja eigentlich so gut wie unmöglich, dass die alte Familie, die biologische Familie, Anspruch auf mich erheben kann. Aber in der geistlichen Welt ist es immer so. Die alte Familie, die will mich um jeden Preis zurückholen ins alte Zuhause. Und darum setzt sie auch ganz viele perfiden Mittel ein, um uns irgendwie von Gott loszueisen, um uns zurückzulocken. Zum Beispiel mit Gedanken wie, bist du wirklich ein Kind Gottes? Oder wenn wir mal wieder etwas falsch gemacht haben, kommt dann plötzlich die Frage, kann Gott mich jetzt noch lieben, wenn ich schon wieder oder immer noch dies oder das tue? Darf sich ein Christ so verhalten? Oder wenn Gott sich mal so verhält, dass ich es nicht gleich verstehen kann, ist auch ziemlich schnell die Frage da, was ist das denn für ein Vater, der so etwas zulässt? Willst du wirklich zu ihm gehören? Komm lieber zu uns zurück. Das sind unsere alten Gene, das ist unsere alte Familie, die uns zurückhaben möchte. Aber die Wahrheit ist, dass Gott Himmel und Erde in Bewegung gesetzt hat, damit er unser Vater werden kann. Er hat sich schon darüber gefreut, dass er dein Vater ist, bevor er überhaupt die Welt geschaffen hat. Denkst du, es macht da irgendeinen Unterschied, wie du dich gerade verhältst? Oder wie groß der Fehler war, den du gestern getan hast? Oder was andere über dich denken oder was du selbst über dich denkst? Wenn Gott schon vor Erschaffung des Universums Freude darüber hatte, als er nachgedacht hat, dass du sein Kind bist, ist das alles doch total unnötig, irrelevant. Dann ist dieser Platz, den Gott mir in seiner Familie freigeräumt hat, immer meiner. Nichts und niemand kann ihn mir wegnehmen. Und darum ist dieses Thema der Adoption so zentral und so grundlegend. Wenn ich weiß, dass ich zu Gott gehöre, aber eben nicht aus dieser Freiheit lebe, aus diesem Selbstverständnis, aus diesem Status, den er mir gibt, dann bleibt unser Leben irgendwie schwer, mühsam. Dann fühlen wir uns wie ein Hamster im Hamsterrad. Wir strampeln uns ab, aber kommen nicht voran. Wenn wir aber aus dieser Freiheit leben, dann bekommen wir eine ganz neue Perspektive. Dann freuen wir uns zwar, wenn wir Gott glücklich machen, aber es ist nicht die Grundlage unserer Beziehung. Sie basiert nicht darauf, denn sie basiert darauf, was Gott getan hat. Durch seinen Sohn Jesus Christus hat er uns in seine Familie hinein adoptiert. Und darum kann ich zu 100% wissen, dass er mich liebt, dass ich zu ihm gehöre und dass sich das niemals ändern wird. Wir hören jetzt etwas Musik und vielleicht möchte der eine oder die andere noch den eigenen Gedanken etwas nachhängen. Dann haben wir dazu jetzt die Gelegenheit dazu. Wer ein paar Gedankenanstöße braucht, um diese Zeit zu nutzen, der kann die Fragen hier auch auf sich wirken lassen. Aber lasst uns diese Zeit nutzen, um mit unserem Vater ins Gespräch zu gehen, um ihn mit den Gedanken irgendwie zu beschäftigen, die uns gerade bewegen oder auch auf das zu hören, was er dir gerade sagen möchte. Lasst uns einfach die Zeit der Stille haben, die Musik und die Gedanken auf uns wirken lassen. Amen.